Herzlich willkommen zu Hin und Zurück, die 50. Episode. Das ist ja der Wahnsinn. Mein Name ist immer noch Stefan. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist natürlich eine besondere Sendung. Man muss schon sagen, wobei ich ehrlich gar nicht so der Jubiläumstyp bin. Aber es ist natürlich schon krass, 50 Episoden, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass alles sehr durchwachsen und sehr, sehr, ein sehr wilder Ritt, ja, diese Podcasts, gibt ja Podcasts, die so total geradlinig und straight irgendwie wöchentlich releasen und dann immer zur gleichen Uhrzeit und immer die gleichen Dinge. Das ist, glaube ich, schon allein mit meiner etwas speziellen Art, mein Zeitmanagement zu machen und allem eigentlich schon fast unmöglich, dass das so funktionieren könnte. Gut, aber darum soll es auch heute nicht gehen. Ich möchte heute in der Episode mal um ein Thema mich kreisen, was eigentlich gegeben ist. Also was eigentlich auch, glaube ich, manchmal gar nicht der Rede wert ist. Und ich glaube, dass es auf der anderen Seite oftmals zu wenig besprochen wird und da viel zu wenig drüber nachgedacht und auch wirklich sich dran aufgerieben wird. Und zwar geht es um Probleme und Lösungen. Ich habe da, glaube ich, schon auch eine Episode in einem ähnlichen Rahmen gemacht, aber da ging es, glaube ich, auch um die Sichtweise auf Probleme und auf Lösungen. Aber ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, das mich im Grunde dazu nochmal angeregt hat, auch nochmal über dieses Thema nachzudenken, beziehungsweise das halt eben dann auch jetzt heute hier in der Episode mal anzusprechen. Und zwar ging es gestern in einem Gespräch mit einer jungen Frau aus der Region darum, dass ganz konkret ging es darum, dass sie einen Unverpacktladen hat und diesen Unverpacktladen auch mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft führt und da auch eben ihre Geschäfte gut macht. Sie hat BWL studiert, ist da auch entsprechend glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs, auch was ihren Laden angeht, auch was ihre Unternehmerschaft angeht. Und jetzt ging es aber darum, wir haben kurz zuvor den Film The Week, unter anderem von Frederic Laloux, es ist vielleicht einigen noch bekannt, von Reinventing Organizations. Und der hat sich jetzt tatsächlich auch massiv dem Klimawandel beziehungsweise dem Change hin zur Klimaneutralität beziehungsweise dem Klimapositiven gewidmet und hat ein Projekt mit seiner Lebensgefährtin und noch ein paar anderen Freunden auf die Beine gestellt, das sich The Week nennt. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Die Website heißt, glaube ich, www.theweek.com. Und dann .oo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Würde ich aber auch im Zweifelsfall einfach nochmal verlinken in den Shownotes. Ich auch nur, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, sagen, dass es halt eben sehr, sehr spannend ist, sich diese drei Filme anzuschauen. Und in einem Film geht es halt jetzt darum, dass man halt weniger vom Meer macht, also dass man quasi reduziert, nicht mehr so massig konsumiert und sich auch diesen Konsum nicht mehr produziert. Also dass man quasi nur noch Pull lebt und nicht mehr Push. Und das kennen wir ja auch aus dem Lean oder aus dem Kaizen-Denken, dass man halt eben nicht pusht und überproduziert und dann anschließend versucht, das abzusetzen, was man da überproduziert hat, sondern man reagiert auf eine Nachfrage. Und das führt dazu, dass man natürlich dann auch wirklich nur das herstellt, was wirklich gebraucht wird. Und ich finde, das ist eine super spannende Verknüpfung von zwei Themen oder auch überhaupt insgesamt eine Sache, wo so viele Dinge eine Schnittmenge bekommen, dass ich es einfach, mir da auch entsprechend wirklich da schon Gedanken aufgegangen sind, wo ich gedacht habe, okay, das ist mehr als spannend, denn sie frug dann oder sie erzählte dann, dass sie halt, es ging in dem Film darum, dass man anschließend nach dem Film diskutiert und jeder so ein paar Beispiele gibt, was denn jetzt persönlich wo man am meisten damit zu kämpfen hat, das zu vermeiden, also dieses Pushen und wo man halt eben am meisten Schwierigkeiten hat, das mehr zu reduzieren. Und sie sagte dann, dass es halt für sie immer sehr schwierig wäre, wenn sie dann in ihrem Geschäft wäre, dann hätte sie da ihre Auslage schön hergerichtet und das hat jemand jetzt aufgrund der Tatsache, dass sie halt ihre Auslage so hübsch gemacht hat und das schön dekoriert hat, hat jemand jetzt einen Kaufimpuls getätigt und hat sich zum Beispiel das 30. Stück Seife gekauft, ja, was dann in den Keller zu den anderen 29 Stücken kommt. Und sie sagt, naja, das ist natürlich für sie halt wirklich schwierig, weil sie auf der einen Seite Umsatz machen muss und möchte, damit sie halt ihr Unternehmen, also ihr Geschäft da weiterführen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch total, total unnötig und mit diesem Zwiespalt kämpft sie, so sagt sie da. Und dann kam mir der Gedanke, ja, Moment, also am Ende vom Tag ist es so, für mich persönlich ist es so, dass ich habe ja auch eine kaufmännische Ausbildung und ich habe gelernt, dass ich als ehrbarer Kaufmann, das finde ich ein sehr wichtiger und auch ein sehr guter Begriff für diese Umschreibung, als ehrbarer Kaufmann habe ich gelernt, dass man immer Lösungen verkauft. Bedeutet also, ich kann jemandem nur etwas verkaufen, wenn ich tatsächlich auch nach seinem Problem gefragt habe, beziehungsweise auch sein Problem erforscht und verstanden habe. Nur dann kann ich ihm eine echte Lösung verkaufen. Und es ist eben auch nicht das Ziel, einfach irgendetwas zu verkaufen. Weil dann erreiche ich keine Zufriedenheit, dann erreiche ich keinen zufriedenen Kunden. So, das heißt also, meine Aufgabe als Verkäufer ist in dem Falle, wirklich den wirklichen Kern des Problems zu finden, um ihn dann entsprechend mit einer Lösung zu behandeln. Und dafür zahlt jemand Geld. Und genau das ist natürlich ja auch eigentlich das, was ja jedes Unternehmen tut. Jedes Unternehmen, sei egal wie groß es ist, hat in seiner Kernkompetenz oder Kernfunktion das Lösen von Problemen. Und wer das nicht beherrscht und wer das nicht entsprechend gut macht, der wird definitiv als Unternehmer scheitern und wird irgendwann halt einfach da stehen und entweder von niemandem mehr ernst genommen werden, weil er halt den Leuten nur Murks verkauft und die Leute halt unzufrieden macht. Die Leute werden enttäuscht sein oder aber es funktioniert aus wirtschaftlichen, aus anderen Gründen nicht und dann geht das Unternehmen halt pleite. Also es ist letztlich so, dass es wieder mal tatsächlich dann auch im Kern um echte Probleme geht und die zu lösen. Und das sagt ja schon auch, finde ich, eine sehr spannende Aussage von Taichi Ono, der sagt, having no problems is the biggest problem of all. Das heißt also, wenn du als Unternehmen keine Probleme hast, die du lösen kannst, ey, dann hast du ein echtes Problem, weil dann hast du keine Daseinsberechtigung mehr. Und dann ist es eigentlich auch komplett egal, ob das deine eigenen Probleme sind oder die Probleme von anderen. Aber in dem Moment, wo es keine Probleme mehr zu lösen geht, gibt es ein Problem. Neues dann. Also das ist das, ne, auch der Grund, weshalb man ja im Grunde sagt, Leute, ist, dass man hier jetzt steht, in einem Gespräch und sagt, wir haben keine Probleme, alles super. Das ist Quatsch. Also das ist tatsächlich Quatsch, weil selbst in dem Moment, wo du diese Aussage triffst, hast du schon ein Problem, nämlich, dass du offensichtlich nicht deine Probleme kennst. Ja, es gibt immer irgendein Problem. Und das, was ich halt eben bei der ganzen Sache so spannend finde, ist einfach, dass es ja auch letztlich dann einen guten Weg aufzeigt. Ja, also diesen Gradmesser oder diese Formel in Anführungsstrichen, im Grunde darauf zu achten, dass man halt tatsächlich ein Problem findet beim Kunden, um dann eine Lösung verkaufen zu können und auch nur dann etwas zu verkaufen, wenn es eine wirklich echte Lösung ist, das ist ja auch schon ein Grund, also ein Punkt, der dich selber als Produzent und auch als Händler oder als wer auch immer du bist in der Kette der Lösungsbietenden, das ist das, was dich im Grunde genommen prüft. Und was dich auch letzten Endes dann legitimiert oder beziehungsweise dir die Möglichkeit gibt, auch wirklich zu sagen, okay, also ja, da macht es jetzt gerade keinen Sinn. Also ich, ein schönes Beispiel, ich habe mal einen Kunden gehabt, der kam zu mir und sagte, hier, meine Fernbedienung ist defekt, ich brauche eine neue. Naja, dann habe ich mir die Fernbedienung angeschaut und denke, das weiß ich nicht, ob die wirklich defekt ist. Haben Sie mal die Batterien gewechselt? Ja, habe ich gewechselt. Ich denke, okay. Habe ich geguckt und habe dann im Endeffekt festgestellt, okay, das ist eine Fernbedienung aus einer Serie von Fernsehern, die dann tatsächlich auch noch da im Geschäft standen. Und er kam natürlich jetzt auch mit der Fernbedienung zu uns, weil der Fernseher bei uns quasi gekauft worden ist im Geschäft. Und dann habe ich einfach die Fernbedienung genommen, habe dann tatsächlich nochmal einfach ein paar neue Batterien reingetan und habe die halt vor den Fernseher gehalten und habe dann halt geguckt und dann sagt der Kunde, ja, wie funktioniert die jetzt hier wieder oder was? Ja, ich sag, klar, ich habe neue Batterien reingetan und ich habe ihre alten Batterien, die sie vorher drin hatten, habe ich mal in eine andere Fernbedienung getan, da haben die auch nicht funktioniert. Also kann sein, dass die einfach leer sind. Vielleicht haben sie ja irgendwie sich vergriffen und haben leere in ihre Fernbedienung reingetan. Oh ja, ja, das ist ja doof. So, was war? Er hat letzten Endes nachher ein paar Batterien gekauft, ne, statt einer neuen Fernbedienung. Jetzt könnte man aus der Sicht meines damaligen Chefs sagen, du Vollidiot, du hättest dem Typen jetzt auch für das 10-fache oder 15-fache, hättest du ihm eine fucking Fernbedienung verkaufen können. Warum hast du es nicht gemacht? So, ja, weil ich damit nicht sein Problem gelöst hätte. Sein Problem war, dass er halt ein falsches Paar Batterien gegriffen hat und sich damit im Grunde genommen auch sein Problem durch ein paar neue Batterien gelöst hat. Also warum hergehen und die Fernbedienung in den Müll schmeißen, die funktioniert? Und genau da schließt sich der Kreis und dann sind wir nämlich an der Stelle, wo Frederic Laloux und seine Frau in dem Film sagen, wir müssen weniger Müll produzieren und wir müssen weniger verschwenden. Und das ist halt eben genau das, wo sich diese beiden Themenfelder massiv Schnittmenge entwickeln. Ja? Und wo die beide, also wo man wirklich sagen muss, wenn man das Umdenken hinbekommt von dieser irgendwann mal entstandenen Pusher-Mentalität zum wirklichen Prüfen und wirklichen Analysieren und das ist das, wo es drum geht. Es geht darum, seine Grütze, seine Hirngrütze in Denken und in Fachwissen zu investieren, damit man eben die Probleme von Menschen lösen kann. Und dann letzten Endes ist es so, das ist ja auch etwas, das dann natürlich eine Monetarisierung dieser ganzen Aufwendung ist, dass der Kunde danach auf jeden Fall immer wieder zu mir kommen wird. Er wird immer wieder zu mir kommen. Warum? Weil ich sein Problem gelöst habe. Ich habe es geschafft, ein echtes Problem von ihm zu lösen. Und das merkt sich derjenige. 110%. Und ich kann das insofern bestätigen, als dass diese Menschen, mit denen ich so umgegangen bin und mit denen ich quasi so auch Handel betrieben habe, die sind immer und immer und immer wieder gekommen. Das waren Stammkunden für Jahre hinweg. Das waren Menschen, die mich, als ich nicht mehr in diesem Geschäft gearbeitet habe, mich anschließend im Rewe oder Aldi oder in irgendeinem anderen Kaufhaus, Edeka, jetzt habe ich schon eins gesagt, dann sage ich es auch alle, die dann hergegangen sind und haben mich dort angesprochen, wo ich denn jetzt arbeiten würde. Und als ich ihnen dann gesagt habe, dass ich leider gar nicht mehr im Handel arbeite, waren sie todesenttäuscht und haben gefragt, ob ich ihnen jemand anders empfehlen kann, der auch so verkauft wie ich. Und das, finde ich, ist einfach ein Punkt, der unfassbar wertvoll ist, dass man halt einfach sich Gedanken macht, wie kann ich denn herausfinden, was ist das echte Problem des Kunden? Und genau da an der Stelle bin ich dann halt eben auch beim Kaizen und bei der Denkweise, die Firmen wie Toyota haben, die Firmen wie Makita oder die ganzen großen Lean-Firmen, Panasonic, wie sie alle heißen, ja, das Ziel ist quasi herauszufinden, was ist das echte Problem. Hochinteressant in diesem Zusammenhang auch eine Aussage, die ich von der lieben Marie Furukawa-Kaspari habe, die mir sagte, hey, bei Makita ist es so, dass die sagen, dass der Vertrieb produziert und die Fabrik, also die Produktion, vertreibt. Hä? Habe ich gefragt, wie? Wie stellst du das vor? Und das ist ganz einfach. Die produzieren so hochwertig und so gut, dass sich das Material, also dass sich die Lösungen von selbst verkaufen, weil es echte Lösungen sind und weil sie wirklich echte Probleme lösen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Verkäufer, dadurch, dass sie halt beim Kunden gut analysieren und herausfinden, was sind denn die echten Probleme, dass sie dadurch ganz einfach auch die immer weiter voranbringen, indem sie halt echte Lösungen anbieten können. Und ich glaube, genau da liegt halt der Hase im Pfeffer oder, also das ist wiederum der Punkt, an dem wir dann halt eben feststellen, okay, wenn wir so mit der Thematik umgehen, dann wird da auch tatsächlich ein Schub raus, ne? Also dann haben wir wirklich nachher für den Kunden eine wirkliche Lösung und dann haben wir halt eben diesen Push-Vorgang, der ja auch immer noch viele, viele Unternehmen, also das ist manchmal, übertrifft sich das an Absurdität. Wir waren mal mit dem Lean-Stammtisch Rheinland, waren wir mal bei einem Unternehmen zu Gast, wo es ja im Grunde genommen so war, dass die haben da, ich glaube, ich weiß, irgendwelche Landmaschinen hergestellt, meine ich zumindest. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass diese Firma entschuldigt, ich muss mal gerade einparken hier, deswegen bin ich ein wenig abgelenkt. Auf jeden Fall hat diese Firma eine Lean-Produktion gehabt. Das heißt, die haben Lean produziert. Also haben sie zumindest behauptet, ne? Sie haben dann hier Shopfloor-Management und all so ein Kram, was sie uns dann gezeigt haben. Und die hatten Lean-Manager und. Also super Lean. Also da wurde auch in dieser Werksbegehung wurde auch circa 65 Mal das ausgeführt, warum man so super Lean ist. Und am Ende war es so, dass sie uns dann erzählt haben, dass sie ja im Prinzip ihr Vertriebsmodell so ist, dass sie auf Vorrat produzieren, um dann in irgendwelchen Filialen quasi das Material, was sie da produzieren, aufzubahren, in Irrsinnsaufwand mit Irrsinnskosten und einem riesen Risiko, ja, weil am Ende vom Tag ist im Prinzip mit der Ernte steht und fällt, ob jetzt diese Maschinen verkauft werden oder nicht. Also mit dem Wetter und von tausend anderen Sachen abhängig. Und da habe ich nur gedacht, es kann nicht wahr sein. Euer Kerngeschäft ist sowas von unlean und so dermaßen auf Push gebaut. Und dann geht ihr her und behandelt quasi hier, behauptet, stellt euch dann hier hin und behauptet, ihr seid eine Lean Company, was totaler Quatsch ist. Also klar, ne, die hatten Kanban-Boards da überall rumhängen und haben halt auch ihre Prozesse versucht zu verbessern. Aber dann denke ich mir nur, warum? Also zu welchem Zweck? Um dann noch mehr Überproduktion zu machen, die man in irgendwelche Geschäfte stellt und darauf wartet, dass sie dann gekauft werden. Also sehr, sehr schwierig. Ja, bevor ich jetzt hier in totalem Ausrasten quasi hochschraube, möchte ich euch gerade sagen, dass ich angekommen bin. Also wir sind quasi auf der Hintour jetzt durch. Ich werde mal schauen, was der Tag heute so bringt. Und auf der Rücktour weiß ich, weil ich etwas organisieren und holen muss. Also ich muss wohin fahren, wo ich was besorgen muss. Und das dauert mit Sicherheit etwas länger. Das heißt also, die Rücktour wird auch noch ein bisschen was ausführlicher, ein bisschen ausgiebiger. Heißt also, das wird eine lange Episode. Holt euch vielleicht gerade noch einen Tee, falls ihr irgendwo zu Hause seid. Macht vielleicht auch gerade einfach eine kurze Pause. Oder haltet mal kurz irgendwo an und holt euch was zu trinken und dann geht's gleich weiter. Bis später. Jo, hallo zurück. Da sind wir wieder. Es ist echt Wahnsinn. Also der Tag insgesamt hat heute an vielen Stellen eigentlich genau auf dieses Thema eingezahlt, ohne dass ich da jetzt irgendwie drauf gedrängt habe. Aber es ist ja letztlich doch so, dass man eigentlich sich immer und jederzeit die Frage stellen muss, löse ich jetzt hier eigentlich gerade echt ein Problem oder betreibe ich Selbstzweck oder beziehungsweise ja, verschwende ich halt gerade irgendwie meine Zeit oder meinen Aufwand, den ich hier betreibe, meine Arbeit, meine was auch immer. Es ist echt, ja, es versteckt sich doch oft in vielerlei klein, versteckt sich dieser Fehlerteufel, der dann, oder dieser Irrtum, der sich, der einen dann auch echt schnell aufs Glatteis führen kann. Und ich muss sagen, ich habe mich heute auch versucht, nochmal so ein bisschen mit dem, mit diesem Gedanken des Pull and Push auseinanderzusetzen und ich stelle fest, dass natürlich das ein sehr, sehr schmaler Grat ist, der auch oft zu einer Diskussion führt, die in die Richtung geht, dass Leute sagen, ja gut, aber wenn man beispielsweise kein Produkt pusht, dann wissen Leute gar nicht, dass es eine Lösung gibt für ihr Problem. Das ist ein echt, finde ich, ein ziemlich bescheuertes Argument, weil am Ende vom Tag, wenn ich ein Problem nicht wahrnehme oder ich nicht sehe, dass ich es habe oder ich nicht wirklich, dann habe ich damit nicht wirklich ein Problem und dann stellt sich für mich die Frage, ist das eine Lösung oder ist es halt tatsächlich einfach nur irgendein ein Grund, mir quasi Geld aus der Tasche zu manövrieren, um es in die eigene zu bekommen. Also ich finde, dann stellt sich zum Beispiel die Frage, fand ich auch super spannend, weil ich das gar nicht wusste. Gestern in diesem The Week-Film gab es halt einen tollen kurzen Ausritt in die, ja, ich glaube 1900er, also zwischen 1890 und zwischen 1910 gab es in New York einen Change. Und zwar gab es da den Wandel vom Pferd und von der Pferdekutsche zum Auto. Und der, ich hoffe, dass ich das zeitlich jetzt richtig einordne, aber naja, dürfte so um die Zeit rum gewesen sein. Auf jeden Fall hat es da vorher halt ein Riesenproblem in New York und auch in vielen anderen Großstädten gegeben, weil einfach diese Pferdekutschen und die Pferde an sich einen unheimlichen Berg an Exkrementen in diesen Städten hinterlassen haben. Also die gesamte Innenstadt sah aus wie ein großer Haufen Scheiße. Also wirklich an allen Straßenecken türmten sich die Pferdeäpfel, es hat gestunken wie verrückt und es war aber gar nicht anders realisierbar und es war letzten Endes auch so, dass die Pferdekutschenfahrer in Anführungsstrichen und die Pferde natürlich auch nichts machen konnten. Also sie konnten ja jetzt nicht, ne? Die Menschen sind da mit ihren Pferden unterwegs gewesen und wenn das Pferd einen Küttel hat fallen lassen, dann ist es halt runtergefallen, dann hat es auf der Straße gelegen. Es gab jetzt dann wohl auch Bemühungen in verschiedenen Stadtvierteln, das halt irgendwie dann zu entsorgen auf dem schnellstmöglichen Weg. Aber bei den Mengen, die da an Pferdeäpfeln rumlagen, ist man da auch schnell quasi nicht mehr Herr der Dinge gewesen. So, jetzt hat halt irgendwann jemand das Auto erfunden und dann sind halt letzten Endes dann die Autos hergegangen und haben ja, das Problem gelöst. Ja, weil sie fortan nicht mehr die Scheiße auf die Straße, sondern in die Luft geblasen haben. Was letztlich ja auch nur bedingt und nur für einen gewissen Zeitraum eine wirkliche Lösung des Problems darstellt. Denn inzwischen wissen wir selber, ist das Problem halt einfach nur verlagert worden an eine andere Stelle und sorgt jetzt im Endeffekt dafür, dass halt unser Klima sich erhitzt und erwärmt, was auch eine wieder nur eine Verlagerung des Problems darstellt. Ich finde es super, super interessant, dass die eigentliche Thematik aber ja letztlich ist, dass das Problem Auto, nee, falsch, dass die Lösung Auto, die das Problem Pferd und alles, was damit verbunden ist, quasi gelöst hat, also dass diese Lösung an sich nicht durch den Innovation und dass jetzt da irgendwer auf die, da hat nicht einer auf dem weißen Blatt Papier eine geile Erfindung, irgendwie eine geile Idee gehabt, die er dann zu einer geilen Erfindung gebracht hat und womit er dann hergegangen ist und irgendwie jetzt die Menschen beglückt. Also dieser Gedanke, den viele Ingenieure und auch, glaube ich, viele andere Menschen tragen und in sich haben, das ist halt Bullshit, also das ist Unfug. Denn es hat vorher natürlich Probleme gegeben und zwar ohne Ende. Ob das jetzt in den Städten war, ob das auf dem Land, in der Landwirtschaft irgendwo anders war. Ja, Pferde sind krank geworden, Pferde sind alt geworden, man musste Pferde neu kaufen, ein Pferd zu unterhalten war ein unheimlicher Aufwand, da musste man einen Stall haben, da musste man Futter ran schaffen, dann musste man halt viel andere Sachen. Ich meine, das war nachher für die Eisen Autos, nicht viel anders. Also da musstest du halt dann Benzin haben und musstest halt eine Garage haben, wo das Auto drin steht. Und all diese Dinge haben sich im Grunde genommen einfach nur verlagert, haben sich weiterentwickelt. Es ist aber nie so gewesen, dass da jetzt einer einfach nur boah, geil im Garten gelegen hat und hat, dann ist ihm der Newtsche Apfel auf den Stirn geknallt und dann ist ihm eingefallen, ey geil, ich baue einfach ein Auto. Ich mache einfach einen Motor in die Kutsche rein. Und ich denke, dass es halt eben auch der Irrglaube ist, den wir haben. Also wir glauben, dass es, dass die Technik, die Innovation und die Entwicklung, dass die halt einfach im leeren Raum geschieht und dann im Grunde daraus eine mega geile Idee wird. Und die muss ich jetzt pushen. Also die Idee muss ich jetzt in die Welt raus pushen. Ich muss jetzt Werbung machen. Hier gibt es ein Auto zu kaufen. Geil, das muss alle Welt wissen, damit alle Interesse haben, damit alle einen Bedarf entwickeln und dann kann ich mein Geschäft machen. Das halte ich für Schwachsinn. Und deswegen ist es so, dass, oder das ist halt nur ein Teil der Wahrheit. Und das ist halt letztlich der Punkt auch, an dem ich glaube, dass es in der Organisationsentwicklung, im organisatorischen an sich, im unternehmerischen, im Vertrieb, in all diesen Bereichen sich immer die Frage gestellt werden muss, löse ich mit meiner Lösung ein echtes Problem? Und wenn ich das, egal wo, frage und die Antwort nicht ja ist, dann betreibe ich Verschwendung. Also dann fange ich an und betreibe einen Selbstzweck, betreibe Verschwendung und letzten Endes führt das immer in einen Schaden, den irgendwer nimmt. Entweder das Unternehmen oder der Kunde oder irgendwer trägt diesen Schaden und muss den halt eben finanzieren oder muss den letzten Endes halt auf seine Kappe irgendwie, muss dafür die Konsequenzen tragen und muss den ausbaden. Und das ist ja letztlich auch dann, wenn wir das jetzt mal zu Ende spielen, das Spiel oder den Gedanken, dann ist es so, dass wir Menschen jetzt aktuell gerade hart am Limit damit konfrontiert werden, was die Konsequenz dieser Problemverlagerung, die wir da halt im Endeffekt jetzt Jahre, Jahrzehnte lang oder Jahrhunderte lang gemacht haben, die Konsequenzen tragen wir jetzt. Also es ist nicht aus der Welt. Das Problem ist nicht gelöst. Und
die Probleme, die wir da vorhatten, die wir da vorhatten zu lösen, haben wir nicht gelöst. Also wir haben vielleicht die Probleme im Detail gelöst, aber wir haben nicht allgemein das Problem gelöst, sondern wir haben halt nur eine Lösung an der Stelle gehabt, die zu einem neuen Problem führt, ne? Und die halt wieder das Problem einfach nur verdrängt in einen anderen Bereich. So, und das Gleiche passiert ja auch in Unternehmen. Das Gleiche passiert auch im Lean. Und da ist es letztlich aber so, dass in einem, wenn wir jetzt mal Kaizen gedacht, eine Manufaktur haben oder eine Produktionslinie, und in der Linie taucht ein Fehler auf. Jemand entdeckt einen Fehler. So, und in klassischen TPS-Gedanken geht Toyota her und sagt, okay, an der Stelle, wo der Fehler entdeckt wird, stoppen wir die Linie. Das heißt, irgendjemand drückt auf den roten Buzzer und dann stoppt die Linie und alle Beteiligten, also alle, die in dieser Linie produzieren und mit an dem ganzen Prozess und dem ganzen Produkt arbeiten, kommen zusammen und denken darüber nach, wie können wir den Fehler lösen, wie können wir das Problem lösen und dann quasi fort, um dann auch wirklich nachher wieder fehlerfrei weiter produzieren zu können. Das heißt also, der erste Schritt ist hier zu sagen, stopp, wir produzieren nicht einfach jetzt mit Fehler weiter und produzieren jetzt, was weiß ich, Zeit X, Zeitfaktor X lang defekten Produkte und denken in der gleichen Zeit darüber nach, wie wir es vielleicht besser machen könnten, sondern nein, wir stoppen die Produktion, sehen ein, okay, hier gibt es einen krassen Fehler, den können wir so nicht weiter tragen, das ist ein Problem, das halt eben weiterführt dahin, dass wir einen immensen Schaden haben werden. Und diesen Schaden können wir nicht akzeptieren. Wir müssen quasi jetzt das Problem effektiv lösen. So, dann wird sich eine Lösung ausgedacht, dann probiert man aus und stellt fest, okay, das ist die Lösung für das Problem, dass der Fehler, der Schaden tritt nicht mehr auf, wir können jetzt weiter produzieren. Dann läuft die Produktion weiter. Dann hat es natürlich für einen gewissen Zeit einen Ausfall gegeben, einen Produktionsausfall, den man vielleicht eingeplant hat. Aber das ist immer noch weniger und geringer an Schaden, als würde man jetzt hergehen und würde tatsächlich den Fehler weiter produzieren. Ja, das wäre ein viel, viel höherer Schaden. So, und am Ende ist es ja so, dass in dieser klassischen Situation immer wieder Leute hergehen und den Fehler machen und sagen, ey, wir müssen aber hier pushen. Ja, also es ist letztlich so, dass wir weiter produzieren müssen. Wir müssen produzieren. Und das Gleiche kann ich ja jetzt auch, wenn ich das mal wieder zurück ganz an den Anfang auf die junge Dame aus dem Unverpacktladen transportiere, wenn ich dann da wieder einklinke, dann ist es so, dass auch sie natürlich in der Situation sagen kann, ey, ich muss aber jetzt verkaufen, sonst funktioniert das hier nicht mehr. Dann ist aber für mich die Frage, wenn es so ist, also wenn es so ist, dass sie im Grunde jedem Kunden etwas verkaufen muss, weil sonst der Laden nicht existieren kann oder das Ganze quasi vor die Hunde geht, dann haben wir ein Problem. Also dann hat sie das Problem und nicht der Kunde. Dann ist es im Endeffekt so, dass der Laden nicht wirklich eine Lösung ist. Sondern dann muss man im Grunde darüber nachdenken, was kann ich tun, damit ich halt entsprechend dieses Ladenlokal hier so betreibe und vorhalte und mache und tue, damit halt Menschen reinkommen können und nicht zwingend kaufen müssen, sondern ich muss nachfragen, was sind die Probleme, die meine Kunden haben, muss dann ein entsprechendes Angebot machen für meine Kunden und dann kann ich hergehen und kann sagen, so, jetzt weiß ich in etwa, es kommen im Schnitt so und so viele Kunden in der Woche hier hin, ich habe Stammkundschaft, ich biete meinen Stammkundschaften immer eine gute Lösung und. Also es ist sehr viel komplexer natürlich alles, als jetzt dieser eine Gedanke, muss ich jetzt pushen oder kann ich halt eben auf den Pull warten. Und dann ist halt eben auch die Frage, ist diese Wartezeit, die ich quasi auf den Pull warte, ist die jetzt wirklich eine Wartezeit oder nutze ich das nicht vielleicht dann entsprechend, um in der Zeit Eigenproduktion zu betreiben. Gerade in einem Unverpacktladen gibt es, glaube ich, genug Dinge, die man machen kann, um halt eben dann das Zeitfenster zu nutzen für Marketing, für Buchhaltung. Ich mache eine Insta-Story, ich gehe her und nutze die Zeit halt effektiv, die ich im Laden bin, und plane das aber so, dass ich immer gewisse Puffer habe, in denen dann halt natürlich auch ein Kunde reinkommt und dann kann ich eine Beratung machen und dann verkaufe ich wieder was. Also das heißt im Klartext, ich muss versuchen, meine gesamten Handlungen und meine gesamten Tätigkeiten und mein gesamtes Planungskonstrukt so auszulegen, dass ich bestmöglich meine Kostendecke und meine Produktionszeiten halt irgendwie habe. Und dafür bietet sich ja auch wieder ein Riesenhaufen, ein riesenbunter Strauß an Werkzeugen. Ich kann im Laden nach Kanban arbeiten. So, das heißt, ich habe irgendwo ein Regal, da sind Nüsse drin, die Nüsse neigen sich dem Ende. Ich weiß, okay, ich muss das wieder auffüllen, dafür muss ich aus dem Lager XYZ das und das Zeug besorgen. Dann habe ich eine Kanban-Karte, so, dann sammeln sich die Kanban-Karten, dann habe ich im Laufe des Tages meinen Zeitpunkt, an dem ich die Regale wieder mit neuem Material auffülle, weil ich da halt eben aus meinem Kanban-Kreislauf jetzt die gesamten Sammelkarten beisammen habe. Dann kommt mir in der Situation der Kunde in die Quere, also der kommt mir nicht in die Quere, sondern der kommt rein und will was kaufen. Das ist super. In der Zeit kann ich jetzt sagen, okay, ich mache jetzt wieder Kundenwork, also ich gehe her und berate, gehe anschließend her und verkaufe, dann gehe ich her und habe vielleicht noch ein paar Fragen an den Kunden, die wiederum auf mein weiteres, auf meine weitere Strategie einzahlen und. Also es gibt mega viel zu tun, was man halt eben dann schlau und gesund auch irgendwo verwursten kann und was man irgendwie zusammenbringen kann, um dann anschließend auch wirklich eine Wirtschaftlichkeit zu haben. So, und es ist letztlich so, dass, glaube ich, auch in Unternehmen leider viel zu wenig das gesamte Spielfeld betrachtet wird. Das ist auch, glaube ich, das, worauf wir jetzt hin müssen. Also das heißt ja, dass dieser gesamte Laden, dieses gesamte Unternehmen Unverpacktladen, das ist im Grunde ein Gesamtspielfeld. Und jetzt muss ich ja im Prinzip über den Tag schauen, wie ich da quasi meine verschiedenen Spielzüge mache, damit sich im Prinzip der Ball die ganze Zeit bewegt. Das bin ich dann in der Situation, wahrscheinlich in diesem Unverpacktladen. So, und in einem großen Unternehmen, in dem halt es viel mehr Leute gibt, da gibt es verschiedene Teams, man arbeitet vielleicht an einem Einzelprodukt, wie jetzt bei uns im Holzhausbau, bei Stommelhaus, wir bauen ein großes Produkt. Wir haben zwar auch mehrere Produkte in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, also wir haben immer drei Häuser im Flow in unserem Produktionsfluss und oder meistens sind es drei, mal mehr, mal weniger, aber in der Regel sind es circa drei, wo man im Grunde genommen dann auch an den verschiedenen Elementen des Hauses arbeitet. Und dann ist es halt eben genau wichtig zu schauen, wie ist das Gesamtspielfeld Unternehmen aufgebaut, also wo sind die Eckpfeiler, wie kann ich jetzt im Grunde genommen das so auch strategisch konstruieren, dass, oder beziehungsweise wie kann ich das strategisch ausnutzen, dass es immer einen Pull gibt. Und dann gibt es einen weiteren Ausspruch, den man vielleicht auch so aus der Lean, aus dem Lean und Kaizen kennt, das nennt sich Hold the Rope Tight, also halte das Seil straff. Das meint, dass man halt eben genau diese Pullspannung aufrecht halten muss, also versuchen muss, dass halt eben es nirgendwo zu einem Block kommt oder dazu kommt, dass man blockiert wird oder dass es einen Fehler gibt oder ähnliches, damit dann quasi die Spannung aus dem Gesamtflow rauskommt, weil immer wenn das passiert, muss ich natürlich sehen, dass ich irgendwie die Spannung wieder reinbekomme, also dass das Pull wieder reinkommt, damit dann halt auch die Produktion weiterläuft und auch da nachher die Wertschöpfung weiterlaufen kann. Soll heißen, wenn jetzt an irgendeiner Stelle ein Fehler auftritt, dann ist es nicht gut, wenn ich das einfach warte, bis irgendwas, das machen wir schon irgendwie, oder wir wir produzieren da jetzt einfach mit Fehlern weiter, dann entsteht halt neuer Schmerzpunkt, in dem halt sich irgendwie dann nachher irgendwer um die ganzen falsch produzierten Teile kümmern muss, dann muss irgendjemand um diesen ganzen Kram herum arbeiten und sehen, dass das alles wieder ans Laufen kommt, dann gibt es nachher Abfall, der entsorgt werden muss, dann muss sich irgendjemand um die fälschlich verbrauchten Materialien, die ja jetzt bezahlt werden müssen und. Das sind alles nachher Dinge, die den Fluss stören und die auch dafür sorgen, dass das Seil nicht straff ist, weil an verschiedenen Stellen halt Leute dann sich um diesen Kram kümmern müssen als um die eigentliche Wertschöpfung. Und das führt dann halt eben zu Verschwendung. Und genau da ist es eben wieder wichtig zu betrachten, was ist ein echtes Problem und wo kümmere ich mich um ein echtes Problem oder wo fange ich an, zum Beispiel zu pushen, indem ich sage, ey, du Mitarbeiter X bist hier und musst jetzt hier ja 8 Stunden arbeiten und damit du dein Geld verdienen kannst und jetzt sieh zu, dass sich deine Hände bewegen. Ja, also dieser typische Ausspruch, ich kann den quasi so aus der Baubranche, aus allen Variationen, aber der Kernspruch ist, Junge, lass die Finger kreisen. Soll heißen, beeil dich oder ne, bearbeite zügig und schnell und fehlerfrei und sieh zu, dass du Wertschöpfung erbringst. Ist aber natürlich auch sehr schnell falsch verstanden. Und das tun viele sehr frustrierte und sehr, angefressene Mitarbeiter, die verkürzen diese Aussage auf das, was man halt sagt, nämlich lass die Finger kreisen. Und dann lassen die ihre Finger kreisen, ohne aber irgendetwas wirklich Sinnvolles zu tun oder ohne jetzt ein echtes Problem zu lösen. Und dann passiert halt genau das, was wir nicht wollen, nämlich dass halt Verschwendung entsteht. Die zahlt der Kunde, die muss der Kunde bezahlen, irgendwer muss das bezahlen. Und dann ist halt eben genau das Problem. Und das Gleiche passiert ja auch im Beispiel von dem Unverpacktladen und der jungen Frau, dass es halt eben da entstehen Fehler. Also eine Kundin, die irgendwie, wo ich weiß, die hat schon 26 Seifen im Keller liegen, der kann ich jetzt natürlich auch noch die 27. Seife verkaufen, aber ich muss damit leben, dass die irgendwann an den Punkt kommt, wo sie denkt, Scheiße, warum habe ich eigentlich die ganze Seife gekauft? Ich brauche die doch gar nicht. Und dann wird sie sich die Frage stellen, bin ich in dem Unverpacktladen gut beraten worden damals? Weil ich habe ja gesagt, dass ich schon 26 Seifen habe. Bin ich gut beraten worden, als die junge Verkäuferin mir gesagt hat, ja, aber mein Gott, dann vielleicht ist die Seife jetzt hier schöner als die anderen und legen Sie sich die doch einfach noch dazu. Ja, also irgendwann wird sie sich die Frage stellen, war das ein gutes Geschäft? Bin ich gut beraten worden? Haben die da mit diesem Verkauf, den sie getätigt haben, mein Problem gelöst? Oder haben sie mir im Prinzip ein neues Problem gemacht? Und ich glaube, dass das genau die Kernthematik ist. Und das ist auch ein Problem, das man halt eben hundertfach sehen kann. Also wenn ich diese Brille aufsetze, mit der ich genau dieses Thema beleuchten kann und ich, das ist tatsächlich die systemtheoretische Brille mit nach Luhmanns Kriterien auch auf Dinge zu blicken und das ist mit dem Blick durch diese Theoriebrille, sehe ich auf einmal in Unternehmen Verschwendungen, dass es nur so knallt. Also ich komme irgendwo rein und das sind oftmals Dinge, die ich vielleicht visuell nicht wahrnehmen kann. Aber in dem Moment, wo ich Fragen stelle und feststelle, okay, da ist gerade jemand einfach nur quasi mit den Fingern am Kreisen lassen. Aber sonst tut er nichts. Der macht gerade nichts Produktives. Der ist gerade gar nicht null irgendwo an einem Problem dran und löst gerade gar nichts. Sondern der lässt halt einfach nur die Finger kreisen, so wie man ihm gesagt hat. dann wird es echt weird, weil es auch wirklich schwer ist, diesen Knoten, der da entsteht oder der da oftmals halt entstanden ist, den Knoten wirklich aufzubrechen. Es ist echt sau schwierig. Ja, weil da sind Leute, die sehen halt ihren Sinn und ihren Zweck darin, die Finger kreisen zu lassen. Nicht, weil sie daran glauben oder weil sie denken, ja doch, weil sie daran glauben meistens. Also nicht, weil sie denken, wow, aber für die ist es halt eben nicht transparent, für die ist es nicht sichtbar, dass sie eigentlich quasi gerade nur einen Selbstzweck erfüllen, sondern für die ist das der Sinn. Man hat das alles so verkürzt im Laufe der letzten 100 Jahre und im ganzen Entwicklungsprozess der Industriekultur und auch im Entwicklungsprozess der Industrialisierung und auch in der Evolution der Arbeit hat man das so krass einschleifen lassen, dass Menschen halt einfach so einen kleinen Horizont haben und so ein kleines Blickfeld nur haben für das, was sie tun, und das ist ihr Bereich, und wo sie sehen das und denken, wow, ich verändere hier die Welt jeden Tag, ja, mit meinen drei Knöpfen, die ich drücke, um das jetzt einfach mal zu überspitzen. Ich bin derjenige, welche der hier gerade riesen Beitrag leistet, und am Ende, wenn sie dann auf einmal hinter die Fassade blicken, und das tun Menschen im Laufe der Zeit, ja, egal wie sehr ich das quasi über Taylorismus und über die wirklich Anforderung oder sag ich mal den Punkt, dass man hergeht und sagt, so, hier gibt's das Abteilung XYZ und du bist das Rädchen am Wagen und du hast die und die Aufgabe und du hast morgens deine Arbeitsaufträge abzuholen und abends deine fertigen Produkte abzuliefern, und dann hätten wir gerne ein Reporting vom Chef und dies und jenes und all diese, sag ich mal, Aufteilung, ja, und Abteilung von vom Gesamt Sinn und vom großen Bild. Das sorgt ja letztlich, da diente damals auch, glaube ich, einzig und allein, dass Menschen halt keine Fragen gestellt haben. Dass Mitarbeiter keine Fragen stellen, keine, die dann nachher irgendwo dahin führen, dass man denen erklären muss, dass sie eigentlich nur Schwachsinn machen den ganzen Tag. Also, dass sie eigentlich nur einen Selbstzweck erfüllen, und die Stelle, die sie da ausfüllen, die ist, dient nur dem Zweck, dass es halt jemand gibt, der da oben drüber sitzt, der diese Stelle quasi verwaltet oder der da die Verantwortung für trägt, und damit der eine Existenzberechtigung hat und man selber eine Existenzberechtigung hat, muss es halt eben diesen Selbstzweck geben. Und dann, wenn man feststellt, okay, also meine Daseinsberechtigung hier in diesem Unternehmen gründet quasi auf diesen Selbstzweck, ja, dann fange ich ja nicht an, den in Frage zu stellen. Also dann werde ich einen Teufel tun und meinem Chef irgendwie in den Rücken fallen und zu hinterfragen, was wir da eigentlich gerade machen, sondern ich werde halt einfach schön weiter meinen Schuh schieben und sagen, okay, also das ist mein Job hier. Cool, ja, und ich kriege jeden Monat Geld dafür, und das ist alles, was ich will. Also alles andere interessiert mich nicht. Ja, und genau das ist das, was jetzt in der, sag ich mal, modernen Welt einfach nicht mehr funktioniert, oder das halt, was wirklich auch ein Riesenproblem aktuell darstellt, weil nicht der Mitarbeiter überfordert ist. Also der Mitarbeiter, der wird sogar noch einen Schritt weiter gehen, und da gibt es auch genug Beispiele schon für, und da wird es auch immer mehr Beispiele für geben, dass halt eben die Mitarbeiter dann entscheiden und sagen, ey, pass auf, es gibt andere Stellen, an denen ich gebraucht werde, wo ich einen echten Sinn erfülle, wo ich echte Probleme lösen kann und wo ich auch einen Beitrag leisten kann zu den großen gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das politisch gedacht ist im Sinne von Demokratieschutz und. Also da wird es einfach Menschen geben, die dann einfach irgendwann sagen, ey Leute, ich treffe jetzt eine Entscheidung, und das heißt also, ich werde hier aufhören und woanders anfangen. Und das tue ich aus voller Überzeugung. Und dann wird es aber so sein, dass es nachher wieder viele, viele Unternehmen gibt, die dann in Anführungsstrichen fordern und wollen, dass man das halt irgendwie politisch regelt, dass man halt wieder sag ich mal, willige Arbeitskräfte auf den Markt bringt, dass man halt durch irgendwelche politischen Handschellen dafür sorgt, dass die Generation Z, dass die halt auch wieder motiviert ist, dass die nicht mehr Influencer werden wollen und YouTuber, sondern dass die halt auch wieder handwerkliche Arbeit machen wollen, dass die auch mal bereit sind, wieder ein bisschen zu placken. Hallo? Die Leute sind mega bereit. Die wollen aber was tun, was einen Sinn erfüllt und was ein echtes Problem löst und haben halt keinen Bock, irgendwelchen Selbstzweck nachzujaxen. Und das ist halt eben genau der Punkt, an dem halt viele Unternehmen gerade mega krass scheitern oder beziehungsweise einfach auch gerade krebsen und elendig verrecken, weil einfach die Führungsriege oder die Unternehmensleitung und die Strategieteams halt einfach nicht den Blick dafür haben, dass ihnen die Leute nicht weglaufen, weil sie als Arbeitgeber unsexy sind, weil sie irgendwie scheiße die Kantine haben oder weil es bei ihnen keine Latte Chai kostenlos im Coworking Space gibt, sondern die halt einfach keine echten Probleme lösen, sondern ja, sie pushen halt irgendeinen Scheiß, irgendwas, was kein Mensch mehr braucht, pushen Produkte in die Welt und damit halt ein Umsatz da ist, damit halt entsprechende Dinge gedeckt sind und damit halt eben auch das finanziell alles funktioniert, gehen die her und ja, halten halt an Dingen fest, an denen es sich nicht lohnt festzuhalten, weil die halt einfach auch zu keinem Zweck mehr dienen. Ja, und genau da ist natürlich dann es wichtig, als wenn du jetzt vielleicht bei dir im Unternehmen, um auch dann den Bogen jetzt mal hintenrum quasi zu bekommen, was das für dich jetzt im Endeffekt bedeutet, beziehungsweise was du als Hörer jetzt davon mitnehmen kannst. Also wenn du in deinem Unternehmen halt diesen Change oder diese Transformation halt sichtbar machen willst, da musst du jetzt auch quasi, glaube ich, gar nicht hergehen und sagen, ey, hier, wir haben da und da ein Problem oder wir haben halt eben keine Probleme mehr, sondern wir haben halt einfach nur noch Lösungen, die wir in die Welt rausballern wollen und die wir zwingend verkaufen müssen, weil wir sonst nicht unseren Umsatz schieben, du musst halt einfach klar machen, dass diese Tatsache, dass es halt keine echten Probleme von Kunden sind, die gelöst werden, und wenn du diese Dinge suchst und findest und darauf zeigen kannst, dann musst du natürlich auf der einen Seite gucken, dass du das vielleicht nicht unbedingt mit der großen Flüstertüte und mit einem riesengroßen roten Pfeil machst oder, sondern du musst halt da an den richtigen Stellen hinterfragen. Und wenn das nicht gewünscht ist zu hinterfragen, naja, also wenn du nicht in der richtigen Position bist, um das Thema voranzubringen, dann hast du natürlich auch ein Problem und das kannst du nur lösen, indem du eine Entscheidung triffst. Ich will jetzt auch nicht dazu raten, allen Leuten, dass sie jetzt hergehen und ihren Sinn und Zweckmäßigkeit hinterfragen, um dann anschließend einen Job zu kündigen und woanders anzufangen. Aber am Ende vom Tag kannst du das nur versuchen und entweder das funktioniert und du bekommst Gehör und Leute fangen an, darüber nachzudenken, dass das, was da im Unternehmen läuft, vielleicht keine so geile Idee ist oder dass es halt nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und dann ist es aber auch natürlich super wichtig, dass man halt versucht, eben die Leute zu mobilisieren oder die Gefährten zu entdecken, die das ebenfalls sehen, die da auch ein Näschen für bekommen haben. Und vielleicht gibt es dann so Möglichkeiten wie, ne, es gibt Bücher wie zum Beispiel Zurück an die Arbeit von Lars Vollmer, der mit sehr vielen, sehr schönen Anekdoten und sehr vielen schönen Geschichten und auch greifbar versucht klarzumachen, woran Unternehmen da scheitern und warum es dann ein Problem gibt, wenn sie hergehen und diese Selbstzweckerfüllung halt zelebrieren und hochhalten. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die also dass so diese Herr der Ringe-Gefährtentruppen, die sich dann da bilden, dass die oftmals in einem Unternehmen echt einen riesen Impact haben können, wenn es die richtigen Leute an den richtigen Stellen sind, die dann eben auch es schaffen, ganz klar Strukturen aufzubrechen und mit Fragen, mit guten Fragen und gutem Ansatz auch wirklich da es schaffen, dann klar zu machen, ey Leute, an der Stelle lösen wir kein Problem. Warum sollten wir das weitermachen? Das bezahlt uns keiner. Und das ist manchmal im Kleinen und im Großen. Also es gibt Beispiele im Kleinen, wo das passiert, wo man drauf zeigen kann. Und es gibt Beispiele im Großen, wo das passiert und wo man drauf zeigen kann. Und ich glaube, dass das viel näher ist an einem Verstehen, wenn ich in dieser Problem- und Lösungsthematik bin und wenn ich das quasi verwende, um auch anderen das klar zu machen, als wie wenn ich jetzt mit irgendwelchen Verschwendungen und Fehlern und solchen Dingen im Lean-Kontext oder auch in diesem straighten TPS oder das ist eigentlich auch gar nicht im TPS so. Im TPS ist es eigentlich genau so, wie wir vorher besprochen haben, mit Fehler und mit Lösungen oder mit Problemen und mit Lösungen. Aber am Ende vom Tag ist es so klar, ne? Es bietet sich halt da die Frage, muss das mit irgendwelchen Denglisch-Begriffen, mit Fachidioten-Deutsch aus der VUCA- und Lean-Welt sein oder ist es vielleicht einfach sinnvoll, dass man versucht, das Ganze so zu machen, dass es halt auch für jeden verständlich ist und dass es bei den Leuten ankommt. Und ich glaube und bin da fest von überzeugt, dass diese Thematik halt der Kernpunkt ist, dass das halt eben genau der Kern ist in dieser ganzen Frage, mache ich das Richtige oder mache ich es nicht? Und deswegen, muss ich sagen, ist das genau auch so spannend gewesen, dass gestern halt eben die, die junge Dame, jetzt muss ich meine Handbremse, fällt fast auseinander, dass die junge Dame gestern halt da auch gestern mich draufgebracht hat, das vielleicht nochmal als Thema aufzugreifen. Jetzt haben wir schon fast 40 Minuten voll, also das ist jetzt auch echt eine mega Hardcore eine Stunde Episode gewesen. Aber vielleicht okay, Episode 50, wir haben ein echt krasses Thema behandelt. Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Thema ist, wo ich mich freuen würde, wenn es vielleicht bei LinkedIn den einen oder anderen Kommentar dazu gibt. Ich werde vielleicht einfach auch mal die Episode posten und darauf einladen, dass man vielleicht dazu ein paar Kommentare hinterlässt. Ich kann nur sagen, dass es, glaube ich, für die Leute, um jetzt auch nochmal auf das Thema anders sein und anders arbeiten zurückzukommen oder um das vielleicht gerade noch hier hinten anzuhängen. Es ist schon super, wenn du empathisch gestrickt bist, wenn du als Mensch vielleicht mit ADHS oder mit anderen Spezialitäten in der Lage bist, halt eben auch mal anders auf Dinge zu blicken, vielleicht einen Blick fürs große Ganze bekommen kannst, ohne dass du in alle Bücher und transparent hinter alle Ecken gucken können musst, sondern du vielleicht auch viele Dinge einfach dir denken kannst, dir erdenken kannst. Und wenn du dann in der Lage bist, halt eben mit deiner Empathie und mit deinem Gefühl für Emotionen in Räumen und allem das Ganze quasi auch so ein bisschen moderieren kannst, dann hast du vielleicht einfach auch das richtige Werkzeug, um in einem Unternehmen eben genau dieses Thema anzupacken und auch nach vorne zu bringen. Ja, von daher, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Lasst mich gerne wissen, wie ihr eure Einstellungen dazu habt und vielleicht auch, ob es für euch, weil ihr eben besonders seid, weil ihr auch vielleicht neurodivers seid oder wie auch immer, da vielleicht sogar eine besondere Chance seht für euch selber, da auch nochmal einen ganz neuen Weg einzuschlagen oder ein ganz neues Thema aufzugreifen und das dann halt eben auch super passt für euch. Super, dass ihr zugehört habt. Super, super, super. Danke, danke, danke. Ich kann nur noch mal sagen, liken, subscriben, wie das auch auf den verschiedenen Plattformen heißt. Also abonniert den Kanal, macht eine Glocke an. Zeigt mir vielleicht durch eure Kommentare und durch euer Feedback, dass euch das hier interessiert, was ich erzähle. Und dass es vielleicht auch, vielleicht gibt es auch Themenwünsche. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann haut die bitte auch in die Kommentare oder schreibt eine Mail, schreibt eine Nachricht auf irgendeinem der Kanäle und dann freue ich mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.